Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
Hallo und herzlich willkommen zu Gin Talk Folge Nummer 8. Wieder am Mikrofon für euch Fabian und Judith.
Das ist Wahnsinn, oder? Folge 8. Wir haben schon 2020. Es ist total schön, wie die Zeit vergeht und sich das weiterentwickelt. Wir haben im Juli gestartet mit Folge 1 und sind bei Folge 8 jetzt. Und ich bin total gespannt, was alles noch kommt und wie viele Folgen wir noch machen werden und welche netten Menschen wir interviewen dürfen. Apropos Interview, wenn ihr mal Lust habt, euch interviewen zu lassen, dann meldet euch doch einfach bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook oder auf der Webseite www.gintalk.de.
Und auch wenn ihr Gins habt, die wir in unserer Gin-Vorstellung präsentieren sollen, sind wir natürlich nicht abgeneigt, auch das ein oder andere Pröbchen zugeschickt zu bekommen, um wieder neue Gins zu entdecken. So langsam muss ich sagen, geht mein Gin-Vorrat auch dem Ende entgegen sozusagen. Also könnt ihr auch gerne uns kontaktieren, wenn ihr einen Vorschlag habt, welchen Gin wir denn mal vorstellen sollten.
Im Interview heute habe ich mich mit Ralf Gemmel unterhalten. Das ist der Macher vom Murre-Gin.
Und ich habe wieder drei Gins mitgebracht für die Gin-Vorstellung und das sind diesmal aus Deutschland, aus einem Ort, den es angeblich nicht gibt, in Ostwestfalen, der Gin Lossi, dann einen österreichischen Gin, den Löwen Dry Gin und einen japanischen, nämlich den Roku Gin. Also die hört ihr dann nachher genauer in der Gin-Vorstellung. Aber jetzt rein ins Interview.
Bevor wir gleich mit dem Interview starten, habe ich noch einen kurzen Hinweis für euch. Zwar haben wir das Interview mit Ralf schon 2019 aufgezeichnet und wenn Ralf im Interview von diesem Jahr spricht, dann meint er natürlich 2019 und wenn er vom nächsten Jahr spricht, dann ist 2020 gemeint, dass es einfach nicht zu Missverständnissen kommt. Viele Gin-Hersteller in Deutschland produzieren entweder eigenen Whisky oder haben einen engen Bezug zu Whisky. Das war bei Ralf Gemmel auch so. Der hatte schon einige Jahre Erfahrung mit Whisky-Verkostungen, bevor er sich dann für Gin interessiert hat und schließlich seinen eigenen Murre-Gin entwickelt hat. Und doch bevor wir gleich noch tiefer ins Thema Murre-Gin einsteigen, stellt sich Ralf erstmal selbst vor.
Ja, also ich bin der Ralf, komme aus St. Augustin. Das ist in unmittelbarer Nähe zu Bonn. Wir machen seit jetzt etwas mehr als einem Jahr den Murre Gin. Zunächst haben wir den über meine Firma Potstill Tastings und Events gemacht. Da mache ich seit über 10 Jahren schon Whisky-Verkostungen, haben aber im November des vergangenen Jahres dann eine GmbH gegründet, mit der wir den Murre Gin jetzt weiter nach vorne bringen wollten.
Guter Whisky muss mindestens 2 bis 3 Jahre im Holzfass reifen. Warum also die Zeit nicht einfach nutzen und einen Gin machen? Woher die Idee für einen eigenen Gin stammt und wie viel von Ralfs Heimat im Murre-Gin steckt, das erzählt er euch jetzt.
Ja, also die Idee, den Denkanstoß zum Gin hat meine Frau Bärbel gegeben eigentlich. Der Hintergrund war da, dass ich vor jetzt schon 3 Jahren eine Whisky-Abfüllung gemacht habe hier fürs Dorf. Ne? Hangela Edition Nummer 1 hieß das seinerzeit, war ein Scotch Single Malt Whisky. Der ist super angekommen. Ich brauche dafür aber für die Anzahl an potenziellen Konsumenten hier höchstens 100, 150 Flaschen. Das ist kein ganzes Whisky-Fass. Und darum suche ich nach wie vor verzweifelt immer wieder einen Whisky, der meinen Qualitätsansprüchen genügt und den ich mir teilen kann mit irgendwem. Und diesen Status habe ich jetzt halt seit 3 Jahren. Und meine Frau sagte dann irgendwann, du erzählst bei deinen Whisky-Verkostungen doch immer wieder gebietsmühlenartig sowohl die Iren als auch die Schotten vertickern Gin, wenn sie halt gerade darauf warten, ihren ersten Whisky 3 Jahre liegen zu haben. Vorher darf er sich halt nicht Whisky nennen. Und ich sage, du bist ja herzig. Einen Gin macht man auch nicht aus der Hüfte geschossen. Und dann ist die Idee erstmal in die Schublade gewandert, bis dann halt der zündende Gedanke kam, als ich mit dem Hund Gassi ging, dass hier in Hangela, wo ich herkomme, früher Möhren angebaut worden sind. Und dann hatte ich dann endlich einen Aufhänger, meine Heimat in die Flasche zu packen, wenn es denn funktioniert. Das habe ich dann gegoogelt und Es funktioniert, das habe ich dann daran gesehen, dass es in Dänemark schon einen Gin gibt, der mit Möhre arbeitet, aber erfreulicherweise auch nur da und hier eben nicht. Und so habe ich dann halt eine Nische gesehen. Und die Chance wollte ich dann tatsächlich nutzen. Und dann fing das Experimentieren an.
Wer glaubt, dass es von der Idee bis zum fertigen Gin in der Flasche immer viel Zeit benötigt, der irrt sich. Bei Ralfs Murre Gin ging das alles ganz schnell. Erst experimentieren, dann mit Freunden verkosten und auswählen, beim Brenner nochmal verfeinern und fertig war der Murre Gin.
Also die ersten Experimente liefen so, wie das viele Gin-Fans zu Hause bestimmt auch schon x-mal gemacht haben. Ich habe mir einen klaren Brand besorgt, indem ich halt Wacholder und die Zutaten, die ich gerne neben der Möhre auch noch gerne hätte, eingelegt habe, wie einen aufgesetzten quasi. Ich habe da auf Wodka gesetzt, aus zwei Gründen, weil Wodka zum einen geschmacksneutraler ist als ein Weizenbrand und zum anderen wollte ich schon da einen Alkohol drunter legen, der ein bisschen mehr Druck hat als Kornbrände, die mit 32% oder 38% mir eine Spur zu schwach sind für sowas. Mir war da schon klar, dass ich gerne über 40% landen will mit dem späteren Endprodukt. Und dann haben wir halt diese lustigen Aufgesetzten in verschiedenen Variationen angesetzt, probiert und unseren Freunden vorgesetzt, die ja geteilter Meinung, ob des Geschmackes waren. Und ich hatte aber dann irgendwann eine Zusammenstellung gefunden, von der ich eigentlich sicher war, dass die, wenn die dann halt statt als aufgesetzter in die Flasche zu kommen, eben dann halt nach der Mazeration nochmal destilliert wurde oder würde, dass die funktionieren kann. Und mit dieser Urrezeptur, sage ich mal, bin ich dann zu einem Bekannten gefahren, der in Windeck die Windecker Dorfbrennerei betreibt, Herr Frank Ginsberg, habe dem das Töpfchen auf den Tisch gestellt und habe gesagt, das würden wir gerne so machen, kriegen wir das hin. Dann haben wir da noch an Nuancen gefeilt und so ist dann halt der Murre Gin tatsächlich in die Flasche gekommen.
Die Möhre ist das Herzstück des Murre Gins und wird von anderen, allerdings nicht ganz so vielen Botanicals ergänzt. Wie sich diese einzelnen Aromen im Murre Gin genau zusammensetzen, das hört ihr im nächsten Teil von unserem Interview.
Also wir haben vieles am Reißbrett gemacht, wie das bei vielen Gins, denke ich, inzwischen ist. Es ist halt, wie man schon hörte, die Idee, die Möhre mit reinzubringen, da gewesen, bevor wir es probiert haben. Und wir haben dann den Gin um die Möhre drumherum konfiguriert, haben uns überlegt, was halt zu einer Möhre gut passen würde, geschmacklich. Orangen passen fein. Orangen geben sowieso immer ein sehr schönes sommerliches Aroma in ein Destillat ab. Zur Orange passt die Pfefferminze gut, die haben wir genommen. Und so war das so ein bisschen baukastenartig, dass sich das Produkt modular zusammensetzte. Was wir relativ rasch festgestellt haben, war, wir wollten nicht zu viele Botanicals verwenden, weil wir schon vorher beim reinen Konsumieren mit unseren Freunden festgestellt haben, selbst wenn da, und da gibt es ja noch oben fast keine Grenze, 50 oder 60 Botanicals drin sind, die allerwenigsten kriegen es auf die Kette, mehr als 5, 6 oder 7 da herauszukristallisieren. Und dann haben wir das so ein bisschen holzhammermäßig so formuliert, warum soll ich mehr als 7 reinschütten, wenn mehr als 7 nie wahrgenommen werden. Und dabei sind wir dann auch geblieben. Wir hatten ursprünglich 8 sogar. Eine hat meine Tochter dann noch gestrichen, kurz vor Toresschluss. Wir haben sie nochmal schnüffeln lassen an unserem Produkt, wie es dann auf dem Tisch stand vor der abschließenden Verabschiedung. Und sie hat die Zitronenzeste noch rausgeschnüffelt, sag ich mal. Das war, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung von ihr.
Pur, mit Tonic oder mit weiteren Zutaten? Ralf hat ganz verschiedene Vorschläge, wie ihr den Murre Gin genießen könnt.
Also ich komme ja, wie ich eben schon sagte, eigentlich klassisch vom Whisky her. Für mich muss eine Spirituose immer pur funktionieren können. So ist auch unser Gin konzipiert. Der ist geschmacklich tatsächlich vielleicht eine Spur zu weit weg von einem Everybody's Darling Gin, als dass er in die Region beim Vertrieb vorstoßen könnte. Aber er funktioniert ja für pur sehr schön. Das habe ich heute tatsächlich nochmal zu hören bekommen, dass er halt ein Geschmacksfeuerwerk im Mund erzeugt. Und der das sagte, war dann auch geteilter Meinung zu mir, welches Tonic Water man denn so nähme. Denn ich habe halt gesagt, dass mir persönlich ein klassisches Indian Tonic, Fever Tree oder von mir aus auch ein Thomas Henry für mich optimal wäre. Er fand aber ein mediterranes Tonic Water viel schöner, weil der Gin ohnehin schon eine gewisse Süße mitbringt durch die Möhre und die noch gehoben würde. Ich finde halt, die Süße des mediterranen Tonics überlagert die Süße, die er selber mitbringt, während das Indian Tonic den Wacholder und die Orange eine Spur zurücknimmt und die Pfefferminze, die vorher nur als Hauch da ist, dann halt nach vorne bringt. Also, da kann man geteilter Meinung sein, ist dann so ein bisschen der Strich unter der Aussage. Für mich ist halt eigentlich immer entscheidend, es muss ja jedem selber schmecken. Und das ist ja das Spannende an Gin. Man kann sich da schön lange mit beschäftigen und für sich den perfekten Gin und Tonic kreieren. Auch was die Zugabe von Garnisch dann angeht. Für mich ist es immer die Orangenscheibe, weil sie halt die Orange, die auch im Destillat ist, nach vorne holt. Aber es geht auch abgeklatschte Minze und es geht natürlich Karotte, die allerdings nicht so viel Geschmack zunächst bringt, aber natürlich immer schön aussieht im Glas.
Gin ist aus der Cocktailszene nicht wegzudenken. Auch der Murre-Gin funktioniert natürlich als Cocktail, unter anderem im Mix mit Wermut, aber auch einige andere Kombinationen sind denkbar.
Wir haben verschiedene Cocktails ausprobiert. Klar, wir haben vor allen Dingen ausprobiert, weil es halt auch in die Richtung möglichst straight ist. Wir haben es als Martini ausprobiert mit unterschiedlichen Wermut. Produkten. Wir haben es letztes Wochenende noch mit dem Helmut Wermut aus Hamburg gemacht. Da hatten die Jungs und ich auch sehr viel Spaß dran. Das war sehr lecker. Werner Wermut funktioniert aber auch. Also das ist super. Wir haben einen Cocktail getrunken mit Karottensaft und Ingwer. Das geht auch. Mit Ginger Beer schmeckt es auch sehr lecker. Wobei dann natürlich der scharfe Ingwer eine Spur dann halt den Gin überlagert, dann ist es tatsächlich die Zielrichtung, dass es schmeckt und nicht mehr, dass man unbedingt dass die Spirituose, die zugrunde liegt, noch rausschmecken kann.
Eine zweite Variante des Murre-Gins gibt es bereits. Weitere Varianten sind auf jeden Fall in Planung. Und wenn es nach Ralf geht, dann werden wir vom Murre-Gin sicherlich noch ganz viel hören.
Ja, also wir haben in diesem Jahr schon als Geburtstags-Gin, sage ich mal, nachdem im August ja letzten Jahres der erste auf den Markt gekommen ist, eine etwas stärkere Variante herausgebracht mit 55% Alkoholvolumen. Da ist tatsächlich die Zielsetzung, den als Mixer für die Bars interessant zu machen, weil halt der höhere Alkoholanteil sich besser durchsetzt, gerade im Cocktail. Wir planen fürs kommende Jahr eine eventuell winterliche Variante. Da sieht man, dass es relativ langfristig geplant ist. Wir würden da gerne auch wieder eine Beere verwenden, die vielleicht nicht jeder schon im Gin hat. Wir bleiben bei unserer Strategie, sage ich mal, eine Nische zu suchen und hoffentlich auch zu finden.
Das war unser Interview mit Ralf Gemmel vom Murre-Gin. Ich persönlich kannte den Murre-Gin vorher gar nicht. Dabei hat er im ersten Jahr schon 3 Awards abgeräumt, und zwar Gold bei der Frankfurt International Trophy 2019 und bei den Singapore Awards 2019, Silber bei den Gin Masters 2019 und 2-mal Bronze bei den IWSC 2019. Wahnsinn, oder?
Ich bin zum einen erstaunt, dass der Gin doch so viele Awards abgeräumt hat und ich ihn auch nicht so richtig kannte oder so auf dem Schirm hatte. Auf der anderen Seite wundere ich mich auch immer, wie viele Awards es mittlerweile im Bereich Gin gibt. Also da all over the world sozusagen, von Frankfurt bis Singapur bis, letztens habe ich auch so, ich glaube dieser C, was war der letzte? Irgendwas?
IWSC.
Weiß nicht, ob das der irgendwie aus China ist. Also da gibt es auch mittlerweile Sachen. Aber auf jeden Fall kann man sagen, es ist auch immer irgendwie ein Qualitätsmerkmal. Also so ein Award wird ja nicht umsonst verliehen.
Das sehe ich genauso.
Bis Folge Nummer 7 konnte ich in meiner Gin-Vorstellung immer auf einen regionalen Gin, also einen Gin aus unserer Region hier rund um Frankfurt Rhein-Main zurückgreifen und konnte den mit vorstellen, hatte also immer einen hier aus der Region, einen deutschen, einen internationalen. Und ich muss sagen, ich hätte da zwar vielleicht noch 1, 2 hier aus der Region, aber die sind jetzt nicht so mein Favorit, dass ich sagen würde, okay, die müsste ich jetzt hier unbedingt vorstellen. Weil mein Anspruch für diese Gin-Vorstellung ist ja schon, dass ich den Hörern da draußen vielleicht irgendwas mitgebe, wo sie einen aus meiner Sicht qualitativ hochwertigen, guten oder vielleicht auch besonderen Gin bekommen, den es aus meiner Sicht einfach mal lohnt zu probieren. Und deswegen habe ich heute keinen aus der Region, sondern einen aus Deutschland, einen aus unserem Nachbarland Österreich und einen aus Japan. Du darfst dir jetzt aussuchen, womit wir anfangen.
Wir fangen mit dem an, den ich schon kenne und den ich wahnsinnig toll finde und den ich auch schon in einer Bar in Frankfurt-Bornheim genießen durfte bei einer Gin-Verkostung mit späterem Cocktailmix. Und zwar ist das der Roku-Gin.
Gut, dann fangen wir mit dem Roku-Gin an. Also gehen wir nach Japan. Die Geschichte dahinter war nicht ganz so einfach rauszukriegen. Ich habe ein bisschen recherchiert. Macher vom Roku-Gin ist The House of Suntory.
Klingt gut.
Also es ist auf jeden Fall das, wie es in Amerika, und da ist der Gin auch wirklich sehr erfolgreich in Amerika, genannt wird. Wahrscheinlich heißt es auf Japanisch irgendwie ein bisschen anders. Es ist eine Destillerie in Osaka, so viel habe ich rausbekommen. Und der Macher, sozusagen der Chef, der Geschäftsführer, der Inhaber von diesem House of Suntory ist Shingo Torii. Habe ich jetzt bestimmt auch falsch ausgesprochen. Er ist auf jeden Fall der Urenkel von Shinjiro Torii, der 1899 original japanische Spirituosen kreieren wollte und das auch gemacht hat. Und zwar in relativ jungen Jahren, mit 20, hat er angefangen, sich mit diesem Thema Alkohol und Spirituosen zu beschäftigen und hat dann wohl über die Jahre Wein, Whisky, Brandy und bereits 1936 den ersten Gin, den Hermes Gin, kreiert. Und damit blickt der Roku auch mittlerweile auf über 100 Jahre Spirituosen-Tradition innerhalb der Firma zurück. Und mittlerweile ist es so, dass dieses House of Suntory eben Whisky hat, verschiedene Whisky-Sorten. Ich bin jetzt nicht so der Whisky-Trinker, deswegen kann ich dazu nicht sagen, ob das wirklich High-End oder Hochklassige sind. Es sieht auf jeden Fall, wenn man das im Internet sich anschaut, schon so aus. Und was man so hört von Whisky-Trinkern, mein Vater ist da zum Beispiel einer, dass die japanischen Whiskys in den letzten Jahren ganz schön den Markt sozusagen von hinten aufgerollt haben und dabei Kennern richtig, richtig gut ankommen. Und insofern verwundert es nicht, dass einige Whiskys im Sortiment von Suntory sind, ein Wodka dazu und eben der Roku Gin. Hast du eine Ahnung, wenn du den so gern magst, schon mal getrunken hast, warum der Roku heißt?
Nee, ehrlich gesagt weiß ich das nicht.
Hier auf dem Etikett sieht man auch diese Zahl, die daneben steht.
Ja, man könnte sich vielleicht denken, warum es Roku heißt.
Ja, dann rate doch mal.
Vielleicht heißt Roku auf Japanisch 6.
Genau, Roku steht im Japanischen für die Zahl 6 und diese 6 symbolisiert die 6 japanischen Botanicals, die neben 8 sozusagen Standard-Gin-Botanicals diesen Roku-Gin zu was Besonderem machen. Was ich auch noch besonders fand, ist, dass es so ist, dass die bei dieser Destillerie in Osaka, die nennen das Liquor Atelier, also ein Alkoholatelier haben, wo sie auf verschiedene Brennverfahren zurückgreifen können und gerade diese 6 japanischen Botanicals einzeln destilliert werden und unter ganz unterschiedlichen Herstellungsverfahren, sodass immer so der beste Teil des Geschmacks auch wirklich extrahiert werden kann, teilweise unter Vakuum, teilweise mit ganz verschiedenen Dingen. Und am Ende wird aus diesen einzeln destillierten Botanicals dann dieser Gin sozusagen geblendet, also gemischt, zusammengefügt, sodass er dann möglichst auch immer gleich schmeckt, aber eben auch diesen ganz besonderen Geschmack bekommt. Und die Botanicals, die drin verarbeitet werden, eben sind diese 8 normalen Standard, die man von anderen Gins eben auch kennt. Wacholder, Koriander, Angelika-Wurzel, Angelika-Samen, Kardamom, Zimt, Schale der Bitterorange und Zitronenschale. Und dann kommen eben diese 6 japanischen Botanicals dazu. Das ist die Blüte der Sakura, das ist die japanische Kirschblüte. Dann die Blätter der Sakura, dann Sencha-Tee, das ist glaube ich ein grüner Tee, wenn ich das richtig recherchiere, ein Gyokuro-Tee, der Sancho-Pfeffer, das ist japanischer Bergpfeffer, und von der Yuzu-Frucht die Schale.
Das ist auch was Zitroniges, oder?
Ja, es sieht irgendwie auf den ersten Blick aus eher aus wie eine Orange oder Mandarine, aber wenn man es von innen aufgeschnitten sieht, sieht es aus wie eine Zitrone. Es ist einfach eine, ich würde mal sagen, eine japanische Zitrusfrucht. Mhm. Davon eben die Schale wird wohl auch in der japanischen Gastronomie, in der Küche wird die Schale sehr oft verwendet zum Würzen und zum Verfeinern von Speisen. Also was sehr, sehr Feines, was eben auch nochmal einen besonderen Twist sozusagen im Geschmack des Roku dann ausmacht. Die Flasche ist auf jeden Fall ein absoluter Hingucker im Regal. Es ist eine sechseckige Flasche, vom Etikett her schon mit japanischem Schriftzeichen sieht man direkt, wo der herkommt. Und auch schön sind diese ja erhabenen 6 japanischen Botanicals, die dort so wie gezeichnet sind, aber eben im Glas erhaben. Irgendwie.
Ich mag, wenn man die Flasche spüren kann, genau.
Genau, ist schwer ein bisschen zu beschreiben, muss man sich einfach mal anschauen, fällt im Regal auf jeden Fall auf und ist eben vom Design her, würde ich sagen, ja, direkt erkennbar als asiatisches Produkt, sehr reduziert, sehr schick, ja, aber trotzdem irgendwo auch als Gin erkennbar. Mhm. Es gibt ihn nur in dieser Flasche, nämlich 700 Milliliter und er hat einen Alkoholgehalt von 43%. Meine Empfehlung dafür, du hast ihn ja auch schon mal probiert, du darfst jetzt auch gleich deine Empfehlung abgeben, aber meine Empfehlung als Perfect Surf sozusagen wäre es mit dem Goldberg Japanese Yuzu, also was auch wieder auf Basis dieser Yuzu-Frucht hergestellt wird, das Tonic, und dann ein bisschen, ja, ich würde Minze vielleicht.
Mit Minze hatte ich ihn jetzt noch nicht, das könnte ich mir aber auch vorstellen, aber wäre auch mein Perfect Surf.
Man könnte natürlich auch, weil Zitronenschale drin ist oder Bitterorange, man könnte sicherlich auch eine Zitrusschale nehmen. Ich glaube, Yuzu ist hier ein bisschen schwer zu bekommen. Wenn man die bekommt, könnte man natürlich auch diese Yuzu-Schale noch mit reinmachen. Aber dadurch, dass er doch relativ viel so erdige Sachen durch den Tee und dann diese floralen Sachen durch die Blüte, dachte ich mit so einer Minze als bisschen Kontrast, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aber wie gesagt, das ist ja eh Geschmackssache.
Richtig.
Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Das war also der Roku-Gin. Der nächste Gin im Bunde, den ich hier vorstellen möchte, ist dieser hier. Und der kommt aus einer Stadt, die es eigentlich ja gar nicht gibt, angeblich, oder? Weißt du, kannst du dir vorstellen, welche Stadt ich meine?
Natürlich. Jeder kennt die nicht bekannte Stadt in Deutschland.
Bielefeld.
Richtig.
Ostwestfalen. Naja gut, den Witz musste ich jetzt irgendwie machen, auch wenn er natürlich schon einen Bart hat und vielleicht der ein oder andere jetzt anfangen muss zu gähnen. Aber die sind sehr, sehr stolz auf ihre Herkunft und betonen das auch immer wieder, dass sie aus Ostwestfalen kommen und aus Bielefeld und so weiter und so fort. Die Geschichte dahinter war wirklich nicht so leicht zu recherchieren. Klar gibt es eine Internetseite für den Gin Lossi. Dahinter steckt wohl ein Marcel Lossi, deswegen der Name, der für eine Eventagentur namens Fast Forward in Bielefeld arbeitet. Dort ist der Inhaber Sascha Berg, der mischt da wohl auch mit. Ich habe in einem Interview gelesen mit Marcel Lossi, dass er zwar Angestellter dieser Eventagentur ist, aber eigentlich dort so arbeitet, als wenn es seine eigene Firma wäre und da wohl auch einige Projekte schon initiiert hat, unter anderem eben auch diesen Gin. Marcel Lossi ist wohl in der Eventagentur auch zuständig für diese mobilen Bars, die dann auf Events irgendwie gemietet werden. Er sagt, er ist schon seit Mitte der 90er Jahre im Gastronomie- und Eventbereich tätig und damit eben auch immer so mit Cocktails und Drinks und Spirituosen in Kontakt. Und klar, irgendwie, wie viele jetzt, in den letzten Jahren kam er dann auch irgendwann auf die Idee und hat gesagt, naja, Gin-Herstellung ist jetzt nicht das Allerschwierigste, also warum nicht auch mal einen Gin machen, wie ich ihn gerne trinke. Und das hat er dann gemacht, hat es nicht nur bei einem belassen, sondern hat gleich einige Gins kreiert. Angefangen hat er hier mit dem klassischen Ostwestfalen Dry Gin. Und draufgeschrieben, deswegen habe ich auch gesagt, die sind sehr stolz auf ihre Herkunft. Niemand erobert den Teutoburger Wald. Steht vorne auf der Flasche drauf. Und dazu gibt es eben jetzt noch den Botanischer Garten Dry Gin. Da kann man, glaube ich, vom Namen schon erahnen, was da drin ist. Es gibt den Ingwer Dry Gin und es gibt dazu noch drei Gin-Liköre, also Liköre.
Das kenne ich noch gar nicht.
Die gar nicht so süß wohl sind, die dann aber mit dem Gin gemixt werden, sodass man quasi, das ist dann kein, darf sich nicht mehr Gin nennen, ist dann Likör. Aus verschiedenen Beeren zum Beispiel und genau, und aber mit dem Gin verfeinert, sodass man dann auch wieder da Drinks mixen kann und da merkt man wieder die Herkunft, dass er eigentlich so ein bisschen aus dieser Bar- und Mix-Kultur kommt und auf der Website kriegt man auch gleich noch ein paar Rezepte für schöne Gin-Drinks mitgeliefert, die man mit dem Gin Lossi dann machen kann. Die Flasche ist schon irgendwie ein Hingucker, auch wenn ich sagen muss, sie gefällt mir jetzt vom Design und so weiter jetzt nicht so wahnsinnig gut. Es ist eine schwarz glasierte Tonflasche mit einem blauen Korken und auch das Etikett. Ja, also ist jetzt nicht so meins. Wie gesagt, kann man auch drüber streiten, ist ja immer Geschmackssache. Als ich ihn geschenkt bekommen habe, tatsächlich, habe ich erst gedacht, okay, noch so ein Gin, wo einer gedacht hat, jetzt mache ich halt auch meinen eigenen Gin. Wenn man das so hört und liest, könnte man auch denken, so ist es. Aber tatsächlich muss man sagen, dass die Qualität doch wirklich sehr gut ist.
Man lässt sich manchmal blenden vom Aussehen der Flaschen, gell?
Ja, und auch von der Geschichte dahinter. Mhm. Weil nur weil es sozusagen ein, Agentur-Gin oder Marketing-Gin irgendwie vermeintlich ist, heißt das ja nicht, dass es schlechte Qualität ist.
Richtig, ja.
Weil die Brennerei Kisker, die unter anderem dort auch mit dahinter steht, die geht bis ins 18. Jahrhundert zurück und hat eine wahnsinnig lange Tradition und auch eine andere Brennerei, die wohl auch mit involviert ist in der Herstellung, hat auch eine wahnsinnig lange Tradition. Insgesamt ist es wohl so, dass in dem Landstrich dort in Ostwestfalen der Wacholder-Schnaps oder Wacholder-Brand eben schon eine Tradition von fast 300 Jahren aufweist und dass das eine Spirituose insgesamt dort ist, also diese Wacholder-Basis, jetzt nicht Gin, aber eben Brand auf Basis von Wacholder, was dort schon eine lange Tradition hat. Und damit kann man, glaube ich, auch keinen Ostwestfalen Dry Gin machen, ohne eine gute Qualität abzuliefern, weil sonst kann man sich, glaube ich, dort vor Ort als Macher auch nicht mehr blicken lassen. Also muss man schon drauf gucken. Deswegen muss ich sagen, war ich doch sehr überrascht, als ich ihn dann getrunken habe. Botanicals wird nicht so richtig viel drüber verraten. Es ist Wacholder natürlich und der speziell aus der Toskana, darauf wird Wert gelegt. Zitronenschalen, Hopfen, Ingwerwurzel, Minze, Lavendelblüte und noch andere, die nicht genannt werden, wie das ja
die geheimen Zutaten.
Genau, es gibt zwei Größen. Es gibt eine kleine 200 Milliliter, auch schwarze Tonflasche, sieht ein bisschen anders aus als die. Und eben hier diese 700 Milliliter Flasche. Der Gin hat 44 Volumenprozent Alkohol. Und ja, wie ich finde, und deswegen habe ich ihn heute auch mitgebracht, eine Empfehlung, die man mal probieren kann. Für mich der Perfect Surf wäre in dem Fall ein Goldberg Tonic, also das ganz normale, klassische, weil ich das finde, das ist sehr zurückhaltend und der hat schon einiges an Aromen und die muss man nicht mit einem Tonic noch überdecken. Und hier könnte man sich natürlich aus den Botanicals so ein bisschen bedienen, und wenn man noch was hinzufügen will, also Zitronenschale, vielleicht ein kleines Stück Ingwer oder auch hier eine Minze oder wenn man irgendwie Lavendel irgendwo findet und eine Blüte hat, dann könnte man die auch noch mit dazu machen. Also ich bin ja nicht so der Freund von zu viel Gemüse im Gin, muss ich sagen. Zu viel Strauch und Gemüse und so weiter und so fort. Deswegen für mich ein gutes Tonic und den Gin dazu und dann einiges an Eis und dann passt das schon. Also das ist der Gin Lossi aus Bielefeld. Der letzte Gin, den ich für heute mitgebracht habe, ist ein österreichischer Gin von der Bergbrennerei Löwen aus dem Breginzer Wald, genauer gesagt in Au-Rehmen, so heißt der Ort. Und den hat mir ein Freund mitgebracht, der dort vor Ort war, sich in dieser Brennerei das alles angeschaut hat, total begeistert war, weil die wirklich sehr urig, dieses ursprüngliche Berg, Bauernhof, Gaststätten, Gebäude, ganz modern und ganz neu, aber trotzdem traditionell wieder aufgebaut haben und dort eben jetzt verschiedenste Spirituosen brennen, unter anderem eben auch diesen Löwen Dry Gin, den ich hier mitgebracht habe. Und ich mache hier mal diese Umverpackung, das ist in so einer Papprolle sozusagen mit einem schönen schwarzen Deckel und dann kommt eben diese wunderschöne Flasche zum Vorschein. Ja, so zur Geschichte dieser Bergbrennerei habe ich herausgefunden, dass das ursprüngliche Gebäude, in dem heute auch diese Bergbrennerei beheimatet ist, 1886 bis 1900 aufgebaut wurde, dann so als eigentlich als Wirtshaus ursprünglich genutzt wurde, dann zwischenzeitlich mal landwirtschaftlicher Betrieb dort stattfand, dann das Ganze ziemlich lange brach lag und im Jahr 2013 wurde es dann mit Brennerei und Gasthaus wieder in Betrieb genommen. Und ja, so ein Zitat von der Website, in der Bergbrennerei Löwen schaffen wir bodenständige, moderne Produkte für einzigartigen Genuss. Und wenn man sich das hier so anschaut und auch die Website und was da noch für Produkte sind, da legen sie schon sehr viel Wert auf das, was dort vor Ort eben zu finden ist. Also das Quellwasser aus den Alpen und die Alpenkräuter und die Bergwurzeln und so weiter und so fort. Und das sind eben auch die Botanicals, die hier drin wohl verarbeitet werden. Da werden auch wieder nur ein paar genannt. Kräuter, Wurzeln und Früchte aus der Region heißt es sozusagen, also natürlich Wacholder, dann ist die Rede von Holunder, Alpenkräuter, was auch immer das für welche sind, also ein Mix aus verschiedenen Kräutern, die dort in der Region wachsen und er riecht auf jeden Fall auch sehr nach Orange, also von daher.
Das klingt nach meinem Gin.
Genau, wenn du mal riechen mal. Magst.
Ich finde
genau.
Die Flasche sieht echt toll aus.
Ja. Genau, es ist eine sehr mundgeblasene Flasche und als ich das erste Mal aufgemacht habe, habe ich auch echt Angst gehabt, diesen wahnsinnig dünnen Rand hier oben irgendwie mit diesem Glaskorken kaputt zu machen, weil es erst gar nicht so richtig rausging. Ja. Und dann muss man ein bisschen aufpassen, weil ich habe schon gedacht, nein, nicht, dass ich gleich die Flasche dann in der Hand habe. Ja, also es ist ein wirklich sehr rundes Aroma. Ich finde, er schmeckt unheimlich gut, vor allen Dingen auch pur, muss ich sagen. Also die Bergbrennerei versteht ihr Handwerk. Mhm. Und wenn man sieht, was sie sonst noch für Spirituosen und Dinge irgendwie herstellen, dann ist es jetzt nicht so, dass man sagt, das ist ein Gin, da hat jemand gesagt, ich mache jetzt einen neuen Gin und ich baue da eine ganze Firma drumherum. Oder es ist auch nicht irgendeiner, der fremd produzieren lässt und dann sein Label drauf macht und eine Marke darum kreiert, sondern es ist wieder aus dieser Kategorie, es ist eine Brennerei, eine Traditionsbrennerei, die machen verschiedenste Produkte und machen eben auch einen Gin. Und in dem Fall eben auch wieder einen sehr regionalen, aber eben auch in einer ja, tollen Flasche, so ein bisschen geriffeltes Design, würde ich sagen. Es ist mundgeblasen, alles irgendwie viel Handarbeit, die da drin steckt. Vom Design her ist es schon irgendwie traditionell, aber trotzdem irgendwie modern, so ein bisschen retro-schick, würde ich sagen. Also gefällt mir unheimlich gut und ich habe mich sehr drüber gefreut, als ich den mitgebracht bekommen habe und halte den auch sehr in Ehren. Ich habe den schon länger und du siehst, da ist noch nicht so viel draus getrunken. Ich habe ihn auch, glaube ich, das meiste davon ist irgendwie pur verköstigt. Deswegen wäre auch mein Perfect Surf an der Stelle, ihn mal pur zu probieren. Und wenn man sagt, nee, pur ist nicht so mein Ding, ich will schon irgendwie mit einem Tonic dazu, dann würde ich ein sehr zurückhaltendes Tonic wie so ein Fever Tree Indian vielleicht irgendwie nehmen und ein bisschen vielleicht eine Orangenschale oder so, um dieses Orangenaroma, was so ein bisschen durchkommt, eben auch noch zu unterstützen. Die Größen, die man bekommen kann, ist angefangen von einer kleinen Probierflasche in 40 Milliliter, dann gibt es die 350 Milliliter, das ist die ich jetzt hier habe. Dann gibt es das Ganze nochmal in der doppelten Größe in 700 Milliliter und, da konnte ich allerdings nicht sehen, ob das dann auch so eine mundgeblasene, geriffelte Flasche ist, in 1,5 Liter.
Für die Liebhaber.
Für die absoluten Liebhaber. Gibt es auch nur dort im Onlineshop. Ich habe ihn bisher noch nicht woanders gefunden, muss ich sagen. Freund von mir, der den mitgebracht hat, der hat einen kleinen Wein- und Spirituosenladen und ich meine, der verkauft den da auch in Wiesbaden in dem Laden, weil er eben schon vor Ort war und da irgendwie mit denen sozusagen gedealt hat, dass er die zugeschickt bekommt. Aber ansonsten habe ich ihn eben nur bei denen in ihrem eigenen Online-Shop gefunden. Ist auch alles wirklich sehr gut gemacht, die ganze Internetseite, der Shop und so weiter. Also, wie gesagt, der Löwen Dry Gin, eine Empfehlung von mir, die man sich auf jeden Fall mal anschauen muss. So, machen wir wieder zu und wieder zurück in die Umverpackung. So, 1, 2, 3. Das waren wieder meine drei Gin-Vorstellungen, meine drei Empfehlungen für diese Folge.
Es gibt ja mittlerweile auch wahnsinnig viele Gin-Cocktails, was ja nicht verwunderlich ist, weil der Gin in der Bar-Szene ja eine ganz große Rolle spielt. Und ich muss gestehen, dass ich ein großer Cocktail-Liebhaber bin. Das heißt, wenn ich nicht gerade Gin Tonic trinke, dann trinke ich auch als Alternative sehr gerne einen Cocktail. Am liebsten in der Bar um die Ecke bei mir. Und die hat extrem viele Gin-Cocktails und ich habe mich da schon durch die ganze Karte probiert, muss ich gestehen. Und einer meiner Liebsten war im Sommer, das war aber ein Special, den hat sie nicht immer. Im Sommer war es der Gin Basil Smash. Hattest du den schon mal?
Ja, dazu muss ich sagen, lustig, dass du es ansprichst, habe ich vor kurzem einen Podcast gehört von Tim Melzer und seinem Co-Moderator Sebastian Merget. Der Podcast heißt Fiete Gastro, ist auch eine von mir auf jeden Fall eine Podcast-Empfehlung für Leute, die sich mit dem Thema Gastronomie und Essen und Trinken gerne auseinandersetzen. Und dort war der Erfinder des Gin Basil Smash zu Gast.
Ich wusste nicht, dass es einen Erfinder davon gibt.
Ja, es gibt ja so Klassiker, wo man gar nicht so denkt, naja, die haben sich halt so im Laufe der Jahrhunderte
entwickelt. Gab's schon immer irgendwie.
Genau, gell? Aber tatsächlich ist der Gin Basil Smash eine Erfindung von Jörg Meyer, dem Inhaber der Le Lion Bar und der Boilermann Bar in Hamburg. Und er hat den 2008 erfunden.
Der ist noch gar nicht so alt.
Nee, den gibt's noch gar nicht so lange. Ich habe den nämlich auch irgendwann mal in einem Hotel, als wir unterwegs waren. Und da gab's den irgendwie als Special of the Day. Und dann haben meine Frau und ich haben den getrunken und waren echt auch sehr begeistert, weil ich Basilikum auch unheimlich gerne mag. Und dachte auch, naja, das ist so einer dieser Gin Fizz, Gin Sour, was auch immer irgendwie. Gin Basil Smash ist so ein Klassiker. Aber nein, der wurde in Deutschland, also in Hamburg, erfunden. Und es ist ganz interessant, wie der Jörg Meyer dort in dem Podcast auch erzählt, was das alles so für, wie das kam und was das für Irrungen und Wirrungen genommen hat. Und es ist auch mit Abstand der Drink, der am meisten bestellt wird in seinen Bars. Und weil natürlich ist quasi Home of Gin Basil Smash international. Die Leute kommen dahin extra in diese Bar, um den Original zu trinken und so weiter und so fort. Er hat sogar erzählt, er wollte den vor gar nicht allzu langer Zeit, wollte er das als Marke schützen lassen. Und dann wurde ihm gesagt, nee, das kann er gar nicht, weil das ist mittlerweile allgemeiner Sprachgebrauch. Ah, das hat sich so weit verbreitet, er hätte das direkt machen müssen. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, er hat schon auch davon profitiert. Und tatsächlich war es wohl so, dass damals verschiedene Gin-Firmen ja ihren Gin promoten wollten und mal was Neues zeigen wollten und haben sich halt diesen Gin Basil Smash genommen und haben aber auch netterweise immer darauf hingewiesen, dass sie den jetzt nicht selbst kreiert haben, sondern dass das eine Erfindung von Jörg Meyer aus der Bar Le Lion in Hamburg ist. Und somit wurde er bekannt und die Bar bekannt und der Drink bekannt, weil eben große Firmen wie Tanqueray und so weiter eben das genutzt haben, um mit ihren Gins dort tolle Drinks zu machen und das eben dann in die ganze Welt getragen haben. Und so ist sozusagen ein Klassiker um die Welt gegangen und eigentlich kommt er aus Hamburg und ist noch gar nicht so alt.
Sehr schön, danke Jörg für diesen tollen Drink.
Hast du denn noch irgendeine besondere Cocktail-Empfehlung? Also ich wollte ja eigentlich mal so einen Cocktail-Gin-Abend machen, aber irgendwie bleibe ich dann doch immer wieder beim Gin Tonic hängen. Es gibt ja so ein Martini ist ja nicht eigentlich nur diese Marke, ja, sondern Martini ist ja eigentlich auch ein Gin-basierter Drink. Dann gibt es den Negroni, den Gin Sour, Gin Fizz. Hast du da noch ein?
Ich komme auf die Namen nicht genau drauf. Ich werde mal die Karte besser auswendig lernen von meiner Cocktailbar. Aber ich weiß, es gibt welche, die haben ein bisschen Heidelbeerlikör drinne. Andere, die Himbeere drin haben. Also es geht dann eher meistens in die bärige Variante, wenn es nicht gerade ein Gin Tonic ist, sondern ein Cocktail. Bärig oder zitronig wird es meistens. Aber das finde ich super.
Und ich habe mich letztens mit dem Macher einer meiner Lieblings-Kaffeeröstereien. Wir haben hier zwei Kaffeeröstereien in Wiesbaden und einer davon, der hat gesagt, er hat jetzt einen Cold Brew Extrakt gemacht, woraus er immer mit einem schönen Tonic und einem Gin und dem Cold Brew Coffee, also Kaffee, dann auch einen so einen Long Drink macht, sozusagen einen Gin Kaffee Tonic.
Warum nicht?
Es gibt ja auch mittlerweile, glaube ich, einen von, ich glaube von Thomas Henry gibt es einen Kaffee Tonic. Also es gibt ja, es gibt nichts, was es nicht gibt.
Also es sind noch wahnsinnig viele Möglichkeiten offen, merke ich gerade.
Was wir eigentlich mit dem Thema mal sagen wollten ist, Leute, es gibt mehr als Gin und Tonic. Es gibt auch Cocktails, es gibt Dinge, die man mischen kann. Man kann auch Gin mal mit anderen Limonaden, es gibt Basilikumlimonaden, es gibt Gurkenlimonaden und so weiter und so fort. Und man muss nicht immer beim Klassiker bleiben, man muss sich einfach trauen, ein bisschen probieren, ein bisschen ausprobieren und dann so seinen eigenen Lieblingsdrink finden, oder?
Genau, so ist es.
In diesem Sinne Hoffen wir, ihr habt jetzt über die Jahreswechsel und über die Ferienzeit noch ein bisschen Zeit, den ein oder anderen Lieblings-Gin-Cocktail zu finden oder neu zu entwickeln. Vielleicht gelingt es ja auch einem unserer Hörer da draußen, den nächsten Klassiker auf Gin-Basis zu kreieren.
Dann bitte gerne melden.
Genau, meldet euch und ja, bis dahin, bis zur nächsten Folge.
Bis dahin, macht's gut.
Alles Gute. Prost.